den Einstieg, einen wichtigen methodischen Einstieg meines Erachtens, ist der Kapitalismus fetischisiert nicht nur die Ware, das kennen wir aus der marxistischen Lehre sehr genau, sehr gut. Meines Erachtens fetischisiert er die Ökonomie als Gesamtes. Das war ja dann auch eine wichtige Grundaussage von Karl Polanyi, der in dem Buch Die große Transformation das zu einem der Kerngedanken gemacht hat. Nächstes Thema ist dann Anknüpfungspunkte für ein anderes Wirtschaften, nicht kapitalistisches Wirtschaften, gibt es meines Erachtens ganz viele. Es ist eine eigenartige Verblendung, eine ideologische Verblendung zu meinen, heute sei das völlig außer Traktanten, Abschied und Traktanten ein Wirtschaften, das nicht der Verwertungslogik des Kapitals unterworfen ist. Das stimmt einfach nicht. Das ist eine Verblendung vor der Realität. Es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte. Die öffentlichen Dienste sind ein wichtiger, die Kernwirtschaft ein anderer. Da komme ich dann darauf zu sprechen. Dann einige Bausteine dessen, was ich unter dem Stichwort demokratisches Bedarfswirtschaften verstehe und auch wie das gemeint ist. Das ist nicht gemeint als Rezeptvorstellung, wie man es machen sollte, sondern als Fantasie, um überhaupt wieder in Gang zu setzen, dass die Leute glauben, dass es auch anders sein könnte. Reichtum und Mangel ist ein weiteres Stichwort, so an die Verbindung von Mikro- und Makroebene und als Abschluss, was meine Vorstellung ist, einer anderen Kultur. Eine andere Kultur wird häufig diskutiert als eine Kultur, die ganz ein anderes Menschenbild braucht und solche Dinge. Da bin ich nicht so sicher. Ich meine, eine andere Kultur, eine nicht kapitalistische Kultur, ist zunächst vor allem eine gute Streitkultur. Ja, das wäre also die Agenda. Das Buch, auf das ich hier Bezug nehme, ich habe das auch mitgebracht, ich gebe ein Exemplar mal rum. Das, wer Interesse hat, das gebe ich für 5 Euro hier in Berlin, also günstig, das ist jetzt auch schon 5 Jahre alt. Das ist jetzt quasi der kapitalistisch bereits runtergedrückte Amazon-Preis. Oder? Das Inhaltsverzeichnis ist das Buch, das zeigt noch ein wenig, in welche Richtung das es sonst noch geht. Über den Titel werde ich gleich noch was sagen, was dieser Titel sagen soll. Es hat ein Kapitel über die Frage von der Wirksamkeit von Ideologien. Ich gehe da nicht näher darauf ein, sonst bleibe ich da hängen. Die Krise der heutigen kapitalistischen Gesellschaften beschreiben wir auch im Denknetz, das komme ich dann noch kurz zu sprechen, als Krise der gesellschaftlichen Investitionsfunktion. Die Gesellschaft, der Kapitalismus ist nicht mehr in der Lage, immer weniger in der Lage, den Reichtum auf einigermaßen sinnvolle Art in die Gesellschaft zurückzubringen. Ein Kapitel beschäftigt sich mit Umweltschutz und Kapitalismus, ein Kapitel mit Stalinismus. Dann war ich mehrere Male in Venezuela, da habe ich mir auch Gedanken gemacht zu dieser Erfahrung, geschichtliche Erfahrung. Nächstes Kapitel hat zu tun mit Arbeitszeiten, weil das eine ganz wesentliche Geschichte ist für eine andere Form der Gesellschaft und der Wirtschaft auch, dass Menschen Zeit haben, sich um anderes noch zu kümmern, als um die eigene Karriere. Die demokratische Wirtschaft, das ist ja das Zentrum des Vortrages heute. Dann die Frage, wie kommen wir denn zu einer anderen Gesellschaft? Ich meine, man muss sich wieder auf positive Art mit der Frage der Avantgarde auseinandersetzen und das nicht als Verdammnis mittragen. Es gibt natürlich ein korrigiertes Verständnis von Avantgarde, wie da heißt, einige wissen alles und sagen den anderen, was sie zu tun haben. Das ist eine völlige Karikatur, das ist nämlich nicht eine Avantgarde, sondern das wäre eine Herrschaftselite. Das nicht beschreibt, sondern von Avantgarde, von Leuten, die vorausschreiten, heißt ja schon, dass sie nur so lange vorausschreiten können, als sie einen Kontakt bleiben mit den Leuten, die danach mitkommen sollen. Also das ist ein dialektisches, da gibt es eine dialektische Verbindung von Avantgarde und breiter Bevölkerung. Wenn die reist, dann hat das, wenn die Zeit reist, dann hat das nichts mehr mit Avantgarde zu tun, sondern mit Herrschaftselite. Ja, nur so ganz kurz. Demokratie und Gesetz der optimalen Komplexität kommt, wir kommen vielleicht auch in der Diskussion dann noch darauf zurück und das letzte Kapitel beschäftigt sich mit der Frage Humanismus, Menschen, Kinder. Die Grundmoralie des Buches, das, wie sich auch im Titel ausdrückt, heißt, eine Alternative zur Unterwerfung entsteht nur in der demokratischen Anmaßung. Deshalb auch der Titel. Ich meine, dass wir ein heikles Erbe haben in der Linken. Das Erbe könnte man so umschreiben, die Vorstellung, eine andere Gesellschaft werde sich irgendwann in die Geschichte eigentlich quasi per Gesetz ergeben. Das Gesetz der Geschichte werde uns vom Kapitalismus in den Sozialismus führen, halte ich für einen ganz wesentlichen Irrtum, einen wirklich wesentlichen, nicht einen graduellen, ja, ein bisschen zu übersteigert formuliert oder so. Nein, grundlegend falsch. Weil wenn wir eine Gesellschaft wollen, die nicht mehr einer blinden Gesetzmäßigkeit gehorcht, in der eben die Verhältnisse genau gestaltbar werden durch die Menschen, und das ist meines Erachtens der Kern, sowohl des Begriffes Demokratie wie auch eines Sozialismus, dass Menschen in die Lage gesetzt sind, ihre gesellschaftlichen Verhältnisse selbst mitzugestalten. Wenn wir das wollen, heißt es auch, das ist eine offene Sache. Wir wollen eine offene Situation, nicht eine geschlossene. Und wir wissen auch nie, ob das gelingt. Woher sollten wir wissen, dass das gelingt, wenn wir es noch gar nicht in der Geschichte versucht haben? So wirklich haben wir es noch nie versucht. Also ist das eine offene Situation und dazu muss man meines Erachtens stehen. Ich setze mich für etwas ein, von dem mir niemand sagen kann, ob es letztlich gelingt. Es wäre fatal, wenn man es sagen könnte, weil dann irgendjemand ja schon wüsste, dass es gelingt. Ja, aber woher will er denn das wissen, wenn wir wollen, dass die Menschen die Verhältnisse selbst gestalten? Wie wollen wir das dann? Würden wir ja diejenigen sein, die genau wissen, wie sie es zu tun haben? Aber das wäre ja wohl genau das, was im letzten Jahrhundert nicht so ganz geklappt hat. Ja, die Anmaßung betrifft natürlich nicht nur die Frage der gesellschaftlichen Verhältnisse und der Überwindung des Kapitalismus. Die Anmaßung betrifft meines Erachtens jede Form von eingefrorener, von strukturierter, von verfestigter Herrschaft der Menschen über die Menschen. Es ist auch eine Anmaßung, wieder die Vorstellung nicht zu genügen. Das ist vielleicht auch etwas, wo mich dann auch wundern, was Sie für Erfahrungen gemacht haben. Und es ist auch eben die Anmaßung, das Scheitern zu riskieren. Wenn man eine Analogie machen möchte, dann ist es die Analogie der Pubertät. Oder? Die Pubertät ist auch ein Übergang in eine neue biografische Phase, von der ich nicht weiß, ob sie gelingt. Ich weiß es nicht. Was aber klar ist, dass ich die Pubertät durchlaufen muss, ich kann sie nicht auslassen. Und ähnlich meines Erachtens verhält es sich in der Frage, ob eine Weiterentwicklung der Gesellschaften über den Kapitalismus hinaus kommen wird. Ich meine, sie muss kommen im Sinne eines Imperativs. Wenn wir sie nicht erreichen, dann bleiben wir quasi in der Pubertät der Menschheitsgeschichte stecken. Aber ob wir diese Schwelle erfolgreich nehmen, das werden wir vielleicht in 300 Jahren so richtig wissen. Ja, das lasse ich jetzt nicht weiter. Da komme ich dann in der Diskussion zu, darauf zurückkommen, sonst dauert jetzt diese Einleitung zu lange. Ja, also die erste Frage, warum meine ich, dass wir aufpassen müssen, nicht einem Fetisch Ökonomie aufzusitzen? Sie wissen vielleicht, dass die Ökonomie als Wissenschaft etwas so alt ist wie der Kapitalismus. Vorher gab es das gar nicht. Eine ausgesonderte Ökonomie als Wissenschaft, die losgetrennt gewesen wäre von anderen Wissenschaften. Es war typischerweise sogar eine Form, eine Disziplin, die häufig ganz nahe an Moralphilosophie angelehnt war. Und erst mit der Klassik, Adam Smith und so weiter, wurde das zunächst einmal überhaupt eine abgetrennte Wissenschaft, zunächst noch als politische Ökonomie, die ja immerhin noch erkenntlich macht, dass es eine Verbindung gibt von Politik und Ökonomie. Und dann ist das Politische weggefallen und die Ökonomie hat sich verselbstständigt und wurde dann im Neoliberalismus und im Liberalismus schon erstmal zu einem eigenen Leitbild der Wissenschaft. Also die Leute behaupten ja, sie würden das Zentrale, das Essentielle der Gesellschaften aufdecken und verstehen, und nur wer Ökonomen glaubt, kann erfolgreich sich in der Gesellschaft bewegen.
Tatsächlich ist das so, dass, diese Form von Wissenschaft, oder Wissenschaft vielleicht eben auch in Anführungs- und Schlusszeichen, die spiegelt eine reelle gesellschaftliche Entwicklung wider. Tatsächlich hat der Kapitalismus so etwas geschaffen wie eine eigenständige Wirtschaft. Er hat ein System geschaffen, das vereint wird durch zwei Prinzipien, durch die Kapitalverwertung und durch die Arbeitsmärkte. Das vereint, das macht aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen ein System. Natürlich gibt es dahinter auch noch Gütergeschichten. Oder die, natürlich gibt es Zusammenhänge zwischen einer verborgenen Zusammenhänge zwischen einer, sagen wir mal, Altenpflege, die auf Verbandmaterial angewiesen ist, das aus Baumwolle hergestellt wird, und letztlich gibt es da eine Verbindung bis hin nach Indien in die Baumwollplantagen. Nur sind die Bereiche, in denen da getätigt wird, in denen gearbeitet wird, trotzdem enorm unterschiedlich. Und dass die alle in ein System eingefasst werden, das hat sehr viel mit dem Kapitalismus zu tun und relativ wenig mit dieser stofflichen Logik. Und deshalb meine ich auch, wenn wir über Alternativen zum Kapitalismus sprechen, dann können wir das auch so formulieren, indem wir sagen, wir müssen das Stoffliche, das Eigentliche des Wirtschaftens wieder in seine eigene Logik bringen und aus der Logik der Kapitalverwertung befreien. Man kann das zunächst einmal phänomenologisch noch einmal nachvollziehen. Wenn ich frage, was hat denn diese Tätigkeiten alle miteinander zu tun, das Züchten von Melonen zum Beispiel mit dem Pflegen von betagten Menschen, mit der Produktion von Motorrädern oder Zigaretten, mit den alten Häusern, mit der Arbeit einer Floristin, mit dem Lenken eines Nahverkehrsbusses oder der Arbeit eines Forschers in der Chemie. Die Tätigkeiten selber haben wenig miteinander zu tun. Wenig. Auf der phänomenologischen Ebene könnte man sagen, zunächst einmal eigentlich nichts. Dass sie trotzdem so verbunden sind und dass man da überall von Wirtschaft sprechen würde, hat zu tun mit Arbeitsmarkt und mit Kapitalverwertung. Das ist das Entscheidende. Man kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man sich vergegenwärtigt, was denn in der kapitalistischen Gesellschaft nicht als Wirtschaft gibt. Obwohl es ja sehr wohl und in sehr starkem Maße Wirtschaft ist. Da hat die in den letzten Jahren die feministische Ökonomie einen Begriff geprägt, den ich sehr wichtig finde, der Begriff der Care-Ökonomie, die Ökonomie der persönlichen Dienstleistungen, beispielsweise Betreuung von Kindern oder Betreuung von pflegebedürftigen, bezahlten Menschen. Und diese Care-Ökonomie ist sehr bedeutend. Die wird aber normalerweise in der bürgerlichen Ökonomie gar nicht wahrgenommen, einfach schlicht nicht wahrgenommen, die gibt es gar nicht. Wenn man die traditionelle Aufteilung der Wirtschaft in die bekannten drei Sektoren betrachtet, das wäre so eine Prinzipdarstellung für ein industrialisiertes Land, dann sehen wir, dass zu Beginn der Neuzeit, vielleicht vor 250 Jahren, der größte Teil der Menschen in der Landwirtschaft tätig war, blau, ein Teil war im Gewerbe und ersten Formen der Industrie tätig und ein kleiner Teil im Bereich der Dienstleistungen. Das hat sich dann gewandelt, Mitte des 20. Jahrhunderts, Deutschland, Schweiz etwa ähnlich, die Hälfte der Menschen in der Industrie und im Gewerbe tätig, ein nur noch sehr kleiner Teil, 10% in der Landwirtschaft und etwa 40% in der Dienstleistung. Heute, nur kurze Zeit später, im historischen Maßstab, ist die Dienstleistung, der Dienstleistungsbereich schon nahe bei 80%. Es war mit der Schweiz sind etwa 20% noch in Industrie und Gewerbe, in Deutschland sind es etwa 25% und 2-3% noch in der Landwirtschaft. Ja.
Ja. Sie sagen in Deutschland, ich glaube nicht, dass das stimmt, diese Zahl mit den 80% fast Dienstleistung.
21% Industrie, 1% Landwirtschaft.
Ja, Sie klammern ja auch die internationale Arbeitsteilung aus. Die haben ja deshalb so eine hohe Dienstleistung, weil wir die Grundleistungen ja aus den Entwicklungsländern importieren. Weil wir Stahl und all so ein Zeug kommt ja aus anderen Ländern, das machen wir gar nicht mehr. Und internationale Arbeitsteilung, stimmt diese Aufteilung nur bedingt?
Ja, also man müsste das ein bisschen korrigieren, wobei auch in China der Anteil der in der Industrie
beschäftigt ist. Wollen wir erstmal?
Ja. Nein, das ist okay, das ist für mich sehr gut.
Okay.
Sagen Sie, in China ist der Anteil der im Industriebereich etwa bei 40%. Und das ist ja die Werkstatt im Moment der ganzen Welt. Das heißt, auch auf internationaler Ebene haben wir insgesamt ein deutliches Schrumpfen der Industrie, der industriellen Fertigung. Es ist ja auch klar, ich meine, eine der wesentlichen Motoren des Kapitalismus ist ja die Gewinnmaximierung dadurch, dass ich rationeller produziere als mein Konkurrent. Das ist ein ganz zentraler Motor. Und der Motor hat im ganzen Bereich dazu geführt, dass die industrielle Fertigung massiv rationalisiert wurde. Was hier zum Beispiel noch gar nicht aufscheint, ist die Tatsache, dass innerhalb dessen, was als Industrie gilt, die eigentliche Fertigung noch einmal geschrumpft ist. Also in der Schweiz, kenne ich beispielsweise, im Pharmazeutik, war noch bis vor 30, 40 Jahren, war 70% der Belegschaften waren in der eigentlichen Produktion. Mittlerweile sind das noch 20-30%. Also wenn man dann wirklich noch einmal genauer schaut, wie viel wird wirklich noch von Hand gearbeitet, produziert, industriell tätig, gefertigt, dann ist dieser Anteil deutlich gestumpft. Das heißt nicht meines Erachtens, das heißt nicht, dass der verschwindet. Da bin ich dann auch nicht der Meinung, weil es gibt einen Sockel an industrieller und gewerblicher Arbeit, der wird nicht so ohne weiteres verschwinden, zum Beispiel Bauen. Das geht nicht weg, oder? Auch in der Fertigung von Maschinen etc., das verschwindet nicht einfach so. Aber es ist deutlich, wie stark die Verschiebungen waren. Also das bestreitet eigentlich niemand. Was meinen Sie? Es geht ja hier um qualitative und nicht so sehr um quantitative Beschreibungen. Was ich aber vor allem jetzt an dem Punkt, den ich machen will, sieht man jetzt hier. Weil es gibt einen ganzen Bereich der Wirtschaft, der wird gar nicht als Wirtschaft wahrgenommen. Eben diese weitgehend private Care-Arbeit. Das ist ja auch Arbeit. Das ist Pflege von Kindern, Pflege von pflegebedürftigen Erwachsenen, aber auch Pflege der täglichen Lebenswelten. Der Haushalte, Putzen, Kochen, auch Pflege von Beziehungen, weil Beziehungspflege ist ein wesentlicher Teil der Reproduktion von Lebenswelten, von Arbeitskraft, um mit den marxistischen Begriffen zu sagen. Und das ist Arbeit. Dass sie nicht als Arbeit gilt, hat damit zu tun, dass es für das Kapital praktisch unmöglich ist, diese Arbeit zu verwerten. Sie versuchen es mehr und mehr heute, aber es bleibt äußerst schwierig. Der entscheidende Grund ist der, alle den personenbezogenen Dienstleistungen, Arbeiten, die überhaupt erst dann gemacht werden und entstehen, wenn Menschen direkt miteinander in Kontakt sind, wenn man die versucht zu rationalisieren, ist die Gefahr riesig, dass die Qualität einsackt. Man versucht das ja in Deutschland, in der Schweiz, in der Altenpflege, ihr werdet das auch kennen. In der Schweiz ist es so, dass die Tätigkeiten genau nach Minuten bezahlt werden von den Krankenkassen und da gibt es pro Gang auf die Toilette mit einer pflegebedürftigen Person, da gibt es dann 7 Minuten. Die Betreuung der Angehörigen im Todesfall, 20 Minuten.
Gibt es in Deutschland
nicht. Ich meine, das ist unglaublich. Also die Unmenschlichkeit ist sofort enorm deutlich. Und das ist auch so, dass die aufsuchende Altenpflege in der Schweiz in den letzten 20 Jahren sehr gelitten hat unter dieser Entwicklung. Das ist mittlerweile ein Neues. In Deutschland ist das meiner Wahrnehmung nach noch stärker.
Ja.
Das ist
aber, ja, klar.
Also man kann diese Arbeit nicht rationalisieren, ohne sie zu zerstören. Sie braucht Zeit. Ich meine, wenn wir einen gesamten Standpunkt einnehmen, dann würden wir ja sagen, ja, ist doch toll, dass wir jetzt in den anderen Bereichen der Wirtschaft so rationalisieren konnten, dass wir jetzt Zeit haben für einander, oder? Aber das ist eben nicht die Logik des Kapitalismus. Und diese Care-Arbeit, das wird jetzt neu auch berechnet, für die Schweiz beispielsweise wurde das ausgerechnet, die private und bezahlte Care-Arbeit gemeinsam zusammen ist mehr als die Hälfte aller geleisteten Arbeitsstunden. Mehr als die Hälfte. Und das macht eben deutlich, in welchem Maße der Kapitalismus definiert, was als Wirtschaft gilt. Und nicht irgendetwas anderes, scheinbar Objektives. Dieses scheinbar Objektive gibt es gar nicht. Ist uns ja auch relativ vertraut, weil wir ja wissen, wie neu dass hier die Wissenschaft an den Interessen, an den sozialen und ökonomischen Interessen der entsprechenden Akteure klebt. Und hier sieht man eben das sehr deutlich. Ja, also Schlussfolgerung meines Erachtens ist, wenn wir jetzt dann weiter diskutieren, werden wir das sehen. Wenn wir über Alternativen sprechen, dann dürfen wir nicht der Idee unterliegen, es gäbe die andere Wirtschaft. Meines Erachtens geht es genau darum, diesen Monolith Wirtschaft wieder ins Stoffliche hineinzulösen, aufzulösen. Und dann ist es eben total verschieden, ob wir über Alternativen sprechen zu einer kapitalistischen Softwareproduktion oder zu einer Altenpflege, die der Kapitalverwertung unterworfen wird, oder über einen industriellen Betrieb oder über die Nahverkehrsbetriebe in Berlin. Das ist jedes Mal eine ganz andere Sache. Und jedes Mal muss man dieser alten Sache wirklich gerecht werden. Und wir brauchen entsprechende soziale Steuerungsformen und Steuerungsintelligenzen und demokratische Intelligenzen, die sich je unterscheiden. Total unterscheiden. Zum Beispiel, um das vielleicht exemplarisch auszuführen, in der Softwareindustrie ist meines Erachtens ist entscheidend, dass man durchsetzen kann, dass die entscheidenden Schnittstellen und Prozeduren und Strukturen demokratisch festgelegt werden. Und danach brauchen wir gar keine große Steuerung. Das zeigt sich in dieser ganzen Open-Source-Szene, kennen Sie vielleicht ein bisschen mindestens. Es gibt dann eben von Microsoft und von IBM und den großen Giganten kontrollierten Informatik gibt es eine sehr lebendige und sehr kraftvolle Szene, die praktisch unstrukturiert arbeitet und basierend auf diesen Open-Source-Schnittstellen, also auf Schnittstellen und Produkten, die eigentlich für alle frei verfügbar sind, wie das Betriebssysteme wie Unix, Linux, die frei verfügbar sind, oder es gibt eine ganze Office-Suite, die frei verfügbar ist, OpenOffice. Die große Problematik ist, dass die Monopolisten, die Microsoft immer wieder verhindert, dass das wirklich schön kompatibel ist. Also wir hatten vorher auch ein kleines Beispiel, wie die Problematik, da waren aber zwei Monopolisten miteinander am Streiten, Microsoft und Apple. Aber die verhindern auch immer, dass die offenen Produkte, die eigentlich frei verfügbar wären, wirklich gut zusammenarbeiten können mit Microsoft-Produkten im Wesentlichen. Das ist eine der großen Begrenzungen. Aber ansonsten wäre das alles vorhanden. Das ist ganz anders, da kann man eigentlich mit relativ wenig Regeln und wenig strukturierten Prozessen, demokratisch strukturierten Prozessen arbeiten. In der Gesundheitsversorgung möchten wir das wahrscheinlich nicht. Wir würden nicht gerne haben, dass jedes Spital nach eigenen Qualitätsvorstellungen arbeitet, unkontrolliert und keiner öffentlichen Arbeit und Szene und Wissenschaft und so weiter begleitet. Das würden wir nicht wollen. Da wollen wir hohe gemeinsame Standards. Und wir wollen auch da keine Selbstverwaltung der Spitäler, die sich um solche Standards diskutieren würden wir sagen, das geht nicht. Als zwei Beispiel. Also wenn wir jetzt davon sprechen, dass es für ein anderes Wirtschaften eben sehr viele reale Anknüpfungspunkte gibt, und ich spreche natürlich immer aus der Logik kapitalistischer Gesellschaften jetzt, in meinen Überlegungen, dann haben wir eben die Kernökonomie, die ja schon in sich die Mehrheit der geleisteten Arbeit umfasst. Und von der da glaube ich, dass es sehr wichtig ist, darauf zu beharren, dass es diese privaten, eigentlich scheinbar nicht ökonomischen, keiner Verwertung unterliegenden Bereiche gibt und dass sie entwickelt werden müssen. Nicht etwa das Gegenteil. Sie sollten nicht ökonomisiert werden. Also ich wäre zum Beispiel kein Anhänger einer Hausfrauen- oder Hausmännerlohnes. Das wäre eine Form von Ökonomisierung. Das würde meines Erachtens in eine Fehlrichtung laufen, sondern es wäre sehr wichtig, gesellschaftliche Bedingungen so einzurichten, dass Menschen Zeit haben füreinander, und das hat zum Beispiel viel zu tun mit Arbeitszeiten und so weiter. Das ist sicher eine ganz wichtige Dimension. Dann öffentliche Dienste, öffentliches Bestellen, das ist ja mittlerweile in modernen Gesellschaften umfasst das etwa 20-25% der Stellen, der Erwerbsarbeitsstellen. Das ist etwa die Größenordnung. Also ein Viertel, Fünftel bis ein Viertel, das ist doch immerhin ein ganz gewichtiger Teil der Ökonomie, die ebenfalls nicht direkt, zumindest nicht direkt der Kapitalverwertung unterliegt. Da möchte ich dann das Beispiel Gesundheitsversorgung machen.
Dann gibt es die ganze Diskussion um Gemeingüter, offene Patente, ich habe es schon angesprochen, beispielsweise in der Industrie, offene Entwicklungsszenen. Ich komme dann noch darauf zu sprechen, auch in einem Beispiel im Bereich Gesundheitsversorgung, das ich halt gut kenne aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit. Da steckt meines Erachtens sehr viel dahinter, auch sehr Reales. Das ist eine Diskussion um diese Commons, haben Sie vielleicht auch schon gehört, die manchmal ein bisschen abstrakt wirkt. Oder dann sehr reduziert auf Beispiele wie Wasser. Man sagt dann, Wasser ist ein Commons, ein Gemeingut. Dieses Gemeingut darf aus politischen und sozialen Überlegungen nicht der Kapitalverwertung ausgeliefert werden, so wie Luft auch. Eigentlich müsste auch Boden dazugehören, es wäre noch einiges, was eigentlich Gemeingut sein müsste. Aber meines Erachtens geht das viel weiter. Wir hier beispielsweise kreieren meines Erachtens so etwas wie ein Gemeingut, in dem wir 3 Stunden zusammen verbringen. Und wenn es einigermaßen anregend ist, hoffentlich alle Bereiche nachher wieder rausgehen und vielleicht auch eine Form geschaffen haben von Erkenntnisgewinn, die möglicherweise in ein nächstes Referat einlief oder in eine Publikation oder was auch immer, das ist auch ein Gemeingut. Und eigentlich arbeitet jede kapitalistische Firma dauernd in Form von Gemeingütern. Jede Teamsitzung ist ein Gemeingut und es muss einen ständigen Enteignungsprozess geben im Kapitalismus gegenüber diesen Gemeingütern. Das ist ja auch der Fall. Da wird ja auch unglaublich viel gestritten. Da gibt es Betriebsgeheimnis beispielsweise. Ein Betriebsgeheimnis ist aus kapitalistischer Sicht logisch. Es sichert die Enteignung der Commons, die in diesem Betrieb geleistet werden. Aus gesellschaftlicher Sicht ist es ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn, dass ein Unternehmen entscheiden kann darüber, ob es eine Entdeckung beispielsweise, die eine wichtige Krankheit gut bekämpft werden kann, ob es die vermarkten will oder nicht. Das ist ja völlig absurd. Aus gesellschaftlicher Sicht müsste das sofort allen verfügbar gemacht werden. Wenn man da eine Erkenntnisgewinne hat, sollte das sofort allen kundlich klar werden. Dann Genossenschaften, also wir kennen ganz viele konkrete Formen von ökologischen Zusammenarbeiten immer wieder. Das Problem dieser Ebene hier ist, dass wenn sie isoliert bleibt und den kapitalistischen Märkten ausgeliefert ist, dass sie zerstört wird, immer wieder. Zerstört wird, das ist letztlich leider nicht anders machen. Wenn man nicht auf die Makroebene auch abzielt, dann kommt man nicht an die wesentlichen Hebel ran für Veränderung. Und dann kennen wir alle auch Formen demokratischer Steuerung. Ich meine, die Gesellschaft ist schon längst viel zu kompliziert, als alles den Kapitalisten überlassen werden kann. Das ist offensichtlich. Wir brauchen viele, viele Regeln. Es ist sogar so, dass wahrscheinlich eine sehr hohe Prozentzahl, ich sage jetzt mal eins, nach etwa 80% aller Regeln braucht es wegen dem Kapitalismus nicht, trotz des Kapitalismus. Es braucht sie, weil sonst die Kapitalisten alles tun, um ihren Gewinn zu erhöhen, nichts tun, um beispielsweise die Umwelt zu schützen. VW war da neulich, ich glaube, in Schlagzeilen. Ja. Ich meine, das ist ja, da gibt es eine Regel. Und da wird diese Regel umgangen. In der Schweiz ist das übrigens so, dass die Motorräder, da gibt es auch die Regel, da gibt es Grenzwerte bezüglich der Lautstärke dieser Motorräder. Das wird seit Jahren systematisch umgangen mit demselben Trick. Die irgendwelche Klappen eingebaut, die werden nur geschlossen, wenn die Motorräder auf dem Prüfstand geprüft sind, danach gehen die wieder auf. Das wissen alle. Meines Erachtens müsste das sofort als Überbetrug verurteilt werden. Aber das ist nicht so. Da gibt es Debatten jetzt im Schweizer Parlament. Ja, das müsste man so lassen, das sei halt Wirtschaftsfreiheit. Ich meine, es gibt wirklich Lehrbeschäftigung. Also man muss Regeln machen und hat enormen Aufwand, diese Regeln überhaupt durchzusetzen. Aber wir haben natürlich eine unglaubliche Tradition in Kenntnis und Wissen und auch Apparate für solche Regeln. Also das ist ja auch eine Form der Einflussnahme. Wirtschaft. Jetzt möchte ich ein Beispiel zeigen für die Bedeutung der öffentlichen Dienste. Die öffentliche Dienste wäre ja eigentlich eine Art sozialökonomischer Bereich, von dem wir definieren, dass wir ihn nach allgemeinen Gesichtspunkten gestalten wollen, nach Kriterien, die aus gesellschaftlicher Erwartungshaltung und Nützlichkeit definiert werden und nicht von irgendwelchen Verwertungsbedingungen definiert sein sollen. Und dann tun wir das.
Dann kann die öffentliche Hand als Besteller auftreten oder auch als Organisator und so weiter. Es gibt ja ganz viele Formen, wie öffentliche Dienste eingerichtet werden. Und nun gibt es einen Bereich, der mittlerweile zwischen 10% und 15% oder noch mehr der Wirtschaftstätigkeit, der monetarisierten Wirtschaftstätigkeit umfasst, also ohne Einbezug der Care-Arbeit dessen, was normalerweise als Ökonomie definiert wird, also ein großer Bereich, wahrscheinlich einer der zentralen größten, meines mit Sicherheit einer der zentralen und größten Bereiche der Ökonomie überhaupt, das Gesundheitswesen, Gesundheitsversorgung. Und hier haben wir nun eine Art Glücksfall, also eine methodisch und das aus Interessenssicht her, aber aus Erforschungssicht her ist es ein Glücksfall. Wir haben nämlich ein Land, dass diese Gesundheitsversorgung den kapitalistischen Verwertungskriterien weitgehend unterworfen hat. Das ist die USA. In den USA gibt es zwar zwei staatliche Gesundheitsregelungen übergreifend, das ist Medicare und Medicaid. Medicare ist für die Personen ab 65, Medicaid ist für sozial schwache Gruppen, also einkommensschwache Gruppen. Aber daneben ist nichts reguliert. Jetzt hat Obama eine Gesundheitsreform gemacht, die aber sehr schwach ist in ihrer Regulierung. Die zum Beispiel die Preise immer noch nicht reguliert, was fürchterlich ist. Also eigentlich hat der Pharmaindustrie und der Gesundheitslobby noch einmal ganz viel Profitmöglichkeiten zugeschanzt. Und das drückt sich nun massiv aus. Also das kann man massiv sehen. Beispielsweise, wenn man die Aufwände in Bezug auf das Bruttoinlandprodukt vergleicht. Hier haben Sie die Zahlen für, ich glaube, es sind alle OECD-Länder. Das schwankt dann bei den schwächsten Ländern, das ist Indien, das ist nicht dabei, da sind es noch knapp über 2%, aber so bei den weiterentwickelten Ländern schwankt das zwischen 8% und 12%, das ist so die Größenordnung. Da ist auch, wenn man das dann genauer untersucht, jeweils noch offen, wie viel das auch statistische Verzerrungen noch beinhaltet, was ist jetzt genau Gesundheitsversorgung und was nicht. Das ist gar nicht so einfach einem Ende zu legen. Aber es ist ganz klar, es gibt eine deutliche markante Erscheinung, das ist die USA, die liegt etwa bei 17-18%. Also die liegt um etwa 50% höher oder noch mehr höher als der Schnitt der übrigen entwickelten Länder. Könnte man natürlich sagen, ja, wir haben eben ein besonders gutes Gesundheitssystem, das kostet halt mehr. Das stimmt überhaupt nicht. Immer noch ist es so, dass ein guter Teil der Bevölkerung in den USA nicht einmal versichert ist. Also wenn Sie, da gibt es einen ganz berühmten Film von Moore, wie heißt der Vorname?
Michael Moore.
Über die Gesundheitsversorgung in den USA, das beginnt damit, dass sich jemand einen zwei Finger abschneidet. Unfall einer Bandsägemaschine. Und er ist nicht versichert. Und dann hat er aber, kann er beide Finger noch sichern und mit Eis gekühlt aufbewahren. Also er könnte sich beide noch annähen lassen. Und er lässt dann eine Offerte machen und sieht auch, wie der Zeigefinger, das ist so einigermaßen sauber, kostet $15.000, der Mittelfinger $70.000. Und dann entscheidet er sich, dass er den Zeigefinger operieren lässt, aber den Mittelfinger muss es außen lassen. Und das ist ein US-Gesundheitsproblem. Es geht noch viel, viel weiter. Also die Gesundheit ist auch qualitativ nicht sonderlich gut. Es gibt Ausnahmen in diesem Bereich, da ist die hochtechnisiert, Spitzenmedizin. Aber sie ist nicht einmal sonderlich gut für die Reichen in den USA. Weil eine profitorientierte Gesundheitsversorgung alles Interesse hat, den Leuten möglichst viel anzudrehen. Und wenn sie in einem solchen Land, in einem solchen System auch nur schon ein bisschen andere, sie müssen vielleicht noch gar nicht krank sein, aber sie müssen den Fehler machen, ins System einzutreten und sich einem solchen profitorientierten Anbieter auszuliefern, und der wird ihnen viele Diagnosen stellen, die werden 3 Operationen notwendig machen und so weiter. Also ich übertreibe ein bisschen, aber nur ein bisschen. Und das ist dann auch nicht besonders gesundheitsfördernd. Und alle Kennzeichen für die USA sind schlechter als der Schnitt der OECD, also Lebenserwartung, Kindersterblichkeit und. Es gibt praktisch keine Kennzahl, die dem US-Gesundheitswesen gute Noten ausstellen würde. was ist nun der Grund für diese enorme Kostenaufblähung in den USA? Es sind zwei wesentliche Gründe. Ja, zweieinhalb. Der erste ist, die Administration in der Gesundheitsversorgung in den USA ist total aufgeblähnt. Enorm aufgeblähnt. Das habe ich zuerst nicht verstanden, warum das so ist. Wie ich ein Beispiel gelesen habe, da gab es eine Untersuchung über Leute mit psychischen Erkrankungen und eine begleitende Frage bei dieser Untersuchung war, welche Police haben Sie, welche Versicherungsdeckung? Das ist ja frei. Das hat ja jede Versicherungsgesellschaft, kann eine eigene Abdeckung offerieren. Da ist mal bei der eigenen Abdeckung sind vielleicht die ersten 50 Therapiestunden drin, bei der nächsten sind die ersten 100 drin, bei der übernächsten sind 80 drin und so weiter. Die erste Abdeckung sagt, ja, Sie können eine Herzoperation machen, aber da sind nur diese 5 Stunts sind wert bezahlt, die teureren Stunts, die bezahlen wir nicht, also diese Dinge, die da die Arterien wieder öffnen und eingesetzt werden. Also da haben Sie alle beliebig viele verschiedene Versicherungspolicen. Versicherungsverträge. Und jetzt ist es einfach zu verstehen, was das für Folgen hat. Jetzt kommen Sie in ein Spital mit einer Krankheit und jetzt muss dieses Spital überprüfen, ja, wie ist jetzt der versichert? Und mittlerweile sind Sie schon im Operationssaal und der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin sagt, ja, ich nehme den besten Stand, den ich doch habe, ist ja klar bei dieser Herzoperation. Danach wird festgestellt, dass er gar nicht abgelegt gewesen von der Versicherung. Und nun sind schon bereits jetzt, hat auch eine juristische Schleife geworden, das sind ja die Amerikaner besonders gut. Und dann geht enorm viel Geld in nutzlose Arbeit. Ja. Vollkommen nutzlos. Vollkommen nutzlos. Also die hat überhaupt keinen gesellschaftlichen Nutzen. Ja. Null. Ja. Hier die Zahlen dazu, im Jahre 2003, jetzt sind auch 2011, hat die das kanadische Gesundheitswesen, also gleich over the border, in der Gegend da, die haben $809 pro Person und Jahr ausgegeben für administrative Tätigkeiten im Gesundheitswesen. Also für alle, also durchschnittlich gesagt für die Bevölkerung. In den USA waren es $2,685. Das ist hochgerechnet, also die gesamten Kosten, die da entstehen, sind hochgerechnet etwa 400 bis 500 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist ein Viertel des Bruttoinlandprodukts eines ganzen Kontinentes, nämlich Afrikas. Das ist eine unglaubliche Summe. Mit der könnten wir einfach gescheite Dinge machen. Der andere Grund, warum das so teuer ist, sind die Profite. Und die Profite lassen sich zum Beispiel auch ablesen an den Einkommen der Chefs, der CEOs, der entsprechenden Konzerne. Das ist eines der lukrativsten Businessbereiche der USA, also das ist sehr empfehlenswert, im Schweiz übrigens auch noch Wort, ist da CEO zu sein, da ist der Ackermann, der sieht gerade arm und erbärmlich klein aus, da eben Deutsche Bank ist kontaminiert, wie unter Ferner liefen die haben so 19, 13 und so weiter Millionen Dollar Salaire pro Jahr. Das ist da üblich. Ja. Also das macht deutlich, in welchem Ausmaß das ein öffentlich reguliertes und gesteuertes Gesundheitswesen günstiger ist als ein kapitalbetriebliches. Und ich sage jetzt einmal ein paar Sachen, wenn wir dasselbe tun würden im Bereich Informatik. Nicht alle Informatik, natürlich nicht, aber wenn wir sagen würden, wir hätten doch gerne diese üblichen Bereiche, die wir alle brauchen, Textverarbeitung, Kalkulation, Präsentationsgrafiken oder alle diese Geschichten. Wir würden etwas ganz Simples machen. Wir würden sagen, wer hier diese allgemeinen Standards einhält, der wird bei der Vergabe von Aufträgen massiv bevorteilt. Und wer das nicht macht, der hat halt Pech gehabt. Und wer das macht, der muss sich dann an diese Schnittstellen halten, muss auch seine Software offenlegen, seine Programme. Struktur offenlegen und seine Dokumentenstruktur. Und dann können alle mit allem, oder? Dann kann auch die Open Software, die wäre ja gratis, aber die könnte das alles auch, was wir hier brauchen. Und diese Schnittstellen wären schön stabil. Wir müssen nicht alle zwei Jahre ein neues Microsoft lernen.
nur weil die uns wieder was aufs Auge drücken wollen, sondern diese Rhythmen könnten wir auch nach gesellschaftlichen Bedürfnissen ausgestalten. Daneben werden alle möglicherweise frei, ihre Lust, ihre Geschichten weiterzumachen, aber wir hätten einen Standard, der bedeutend stabiler wäre. Und für die Gesellschaften würde das enorm Kosten sparen. Enorm. Ich bin überzeugt, ich würde vermuten, etwa die Hälfte aller Kosten im Informatikbereich sind Verschwendungskosten. Die haben mit Nutzenherstellern nichts zu tun. Wenn Sie, vielleicht habt ihr das in Deutschland auch, jedes zweite größere Informatikprojekt scheitert. Das ist so komplex und so undurchsichtig und so, also furchtbar. Das ist ein weiteres Beispiel. So gibt es ganz viele Beispiele, wo es eben lohnenswert wäre, Teile des Tätigseins, des stofflich Tätigseins nach der Struktur öffentlicher Dienste zu entwickeln und nicht nach der Logik der Kapitalverwertung. Wenn wir jetzt überlegen, wir hätten die Möglichkeit, es würde uns gelingen, den Kapitalismus zu überwinden und wir könnten dann nach solch anderen Kriterien im Sinne eines Mainstreams die ganze Wirtschaft strukturieren, dann hätten wir eben stärkere öffentliche Dienste in Bereichen, in denen wir noch gar nicht von öffentlichen Diensten in dieser Kategorie denken. Ein anderer Bereich ist übrigens die ganze Finanzwirtschaft. Wäre ja längstens fällig, nach all diesen Krisen nicht mehr darüber zu sprechen, wie man die ein bisschen besser reguliert, sondern wie die vergesellschaftet werden können, also wie zum Beispiel Basisfinanzdienste, wie Transaktionen, also Einzahlungen oder Kredite oder auch das Verwalten von Ersparnissen, dass das öffentliche Dienst wird, nach Kriterien geregelt ist, die nicht gestatten, dass das der Spekulation der Spekulation ausgeliefert ist. Also das Ausbauen öffentlicher Care-Dienste ist ebenfalls sehr wichtig. Ich meine, in dieser Hinsicht ist die ehemalige DDR ja ein großes Vorbild. Aber dann ja die öffentlichen Care-Dienste in einem wirklich ganz anderen Maße ausgebaut, als das heute der Fall ist. Und das müsste ja sein, das müsste die Entwicklungsrichtung sein, um Gesellschaften besser zu machen für die Menschen. Dann meines Erachtens müssten die Schlüsselbranchen, sind diejenigen Branchen, die für eine Region, für ein Land in der internationalen Arbeitsteilung sehr wichtig sind, weil sie für die Terms of Trade, also für den Außenhandel bestimmt sind. Jedes Land muss ja in der internationalen Arbeitsteilung etwas zu bieten haben, um auch etwas einkaufen zu können oder zu bekommen. Für die Schweiz wäre das beispielsweise die Pharmaindustrie. Ein Teil der Maschinenindustrie, zum Beispiel die für Maschinenbau, auch Feinmechanik, Uhren, das wären Schlüsselindustrien für Deutschland, das ist Mobilität, Auto, eindeutig, und auch die Chemie und so weiter. Diese zentralen wirtschaftlichen Bereiche, die kann eine Gesellschaft sinnigerweise nicht der privaten Logik überlassen. Das ist derart wichtig für die regionale Entwicklung der entsprechenden Länder und Gebiete, die müssen nach demokratischen Kriterien gesteuert werden. Ob das immer gerade heißt, 100% verstaatlicht, das müsste man dann noch sehen. Aber ganz sicher nicht einfach private Logik überlassen. Und auch die ganze Entwicklung der Fertigung, auch der industriellen Fertigung, die müsste eingebettet sein in eine demokratische Entwicklungsplanung. Das ist klar. Die Planung muss nicht heißen, über jede Schraube nachzudenken, sondern über die großen Entwicklungsziele nachzudenken und darüber nachzudenken, wie man die Prozesse in diese Richtung dann steuert. Mhm. Dann gäbe es beispielsweise die Möglichkeit, das werde ich jetzt ein bisschen noch erläutern, über eine neue Form von Unternehmung nachzudenken. Ich versuche das eher so auf den Punkt zu bringen, die Überwindung des Kapitalismus heißt, die Unternehmen vom Kapitalismus zu befreien. Nicht abschaffen, ist ja klar, aber sie von den Zwängen befreien, die überwiegend nach Verwertungskriterien funktionieren zu müssen. Da könnte man heute schon in die Richtung denken, mindestens mal um die Fantasie zu fördern, wie das denn aussehen könnte. Man könnte, das haben wir auch im Denken, das denke ich dann noch mal schon ein bisschen weiter gedacht. Man könnte so etwas wie eine Zukunftswirtschaft
installieren, die würde bestehen einerseits aus solchen Unternehmen mit sozialer Verantwortung, die dann bestimmte Kriterien erfüllen, beispielsweise Tarifverträge mit gut geregelter Interessensvertretung, also die Belegschaft fair einbinden, die Lohnspanne massiv reduzieren, also diese Antriebsmotor Gier ausschalten, Best Practice im Bereich der Nachhaltigkeit sich dazu verpflichten, das jeweils Beste zu tun, um nachhaltig zu wirtschaften. Die Gewinne müssten in diesem Bereich bleiben, die dürften nicht in profitorientierte Unternehmen abfließen. Diese Unternehmen würden sich für offene Patente entscheiden und ihre Erkenntnisse offen austauschen mit allen, die daran interessiert sind, vor allem mit anderen nicht einfach profitorientierten weiteren Unternehmen. Man könnte beispielsweise, jetzt wird es eben interessant, man könnte dann sagen, solche Unternehmen führen eine offene Buchhaltung, die haben nichts zu verstecken, aber diese Art von Buchhaltung, die betreiben wir als öffentlichen Dienst, die müssen das gar nicht selber machen. Ich meine, welche Erleichterung, wenn ich im Studium bin und ich habe eine interessante Idee für ein neues Produkt und ich möchte das jetzt lancieren. Und mir geht es eigentlich um die Idee selbst und nicht, oft vielleicht, möglicherweise nicht darum, möglichst viel Geld zu verdienen. Dann wäre ich so froh, die ganzen buchhalterischen Geschichten und allenfalls noch weitere unternehmerische Fragen könnte ich beziehen. Also als Dienstleistung müsste das nicht selbst alles bauen. Da könnte man auch sehr viel wohl Effizienzgewinne erzielen. Und jetzt die Verknüpfung mit einer übergeordneten Ebene. Solche Unternehmen könnten dann eben privilegiert Kapital bekommen aus öffentlichen Investitionsfonds oder allenfalls in einer Startphase auch durchaus Geld auf Fonds perdu, also Gelder, Entwicklungsgelder, die sie gar nicht zurückbezahlen müssen, wenn eine Idee eben vielversprechend ist, eine ökonomische Idee, eine Dienstleistungsidee, eine Produktidee. Das heißt, das habe ich schon mehrere Mal betont, bezüglich Steuerung, nicht Plan versus Markt. Also es geht nicht darum, ein ökonomisches System und einfach anders zu steuern, sondern es geht darum, in die Vielfalt hineinzufinden. Ein Beispiel, die Versorgung mit Informationen, das erleben wir ja heute schon, tendiert ja dazu, aus der Verwertung durch das Kapital auszusteigen, dank des Internets. Das ist die eigentliche stoffliche Tendenz. Wikipedia ist das beste Beispiel dafür. Niemand muss dafür bezahlen, eine Information zu kriegen aus Wikipedia. Niemand. Und jetzt beginnt man wieder irgendwie mit großen Geklotzen und riesigen Regulierungsaufwand, so by the way, ist das enorm aufwendig. Aus diesen Informationen, die definieren, etwas wie Waren zu machen, die dann bezahlt werden müssen, das ist doch absurd. Wenn es gelingen würde, die Bereitstellung dieser Informationen auf anderen Wegen zu finanzieren, dann wäre das 100-mal effizienter. Und ohnehin ist es so, dass es aus demokratischen, aber auch aus Entwicklungsgründen das Beste ist für eine Gesellschaft, wenn sie frei über möglichst alle Informationen verfügt, die Menschen brauchen, um sich intelligent zu verhalten, um Ideen weiterzuentwickeln, um Ideen zu überprüfen, um sich zu vernetzen mit anderen Menschen, die daran mitarbeiten und so weiter und so fort. Ja, also das ist, wie erwähnt, eben dann eine ganz andere Geschichte als beispielsweise die Herstellung von Webmaschinen oder von industriellen Anlagen, das wir uns gerade angesetzt. Was ich dann interessant finde, was man wohl machen müsste, und da haben Sie viel mehr Erfahrung als viele andere, einheitliche, transparente Rechnungslegung nach einheitlichen Kriterien, dass wirklich Transparenz auch entsteht, die ist ja nicht einfach so zu haben. Buchhaltungsorganisation als öffentliche Dienste, Preise, die verhandelt werden, ohnehin meine ich, dass eine gute Verhandlungskultur entscheidend ist. Nicht einfach nur diktieren, sondern irgendwie auch aushandeln, weil dahinter stecken ja Interessen, die ausgehandelt werden müssen. Und wenn man das nicht aushandelt, dann verdeckt man den Aushandlungsprozess, dann macht sich irgendwie durch die Hintertür dann wieder bewerbbar, zum Beispiel Sabotage oder weiß der Teufel welche Geschichten. Es ist oft wichtig, das offen zu reden, dann Raumpläne, Planpläne, das
Also muss ich jetzt
eine Festpreise nur für einen
Kredit. Das lasse ich jetzt nicht zahlen können. Das lasse ich auch weg. Das ist einfach eine Zusammenfassung in einer Bewertung. Wir leben heute in einer Situation des massiven Überflusses. Nicht überall auf der Welt, aber sicher in der Hälfte der Welt ist die Grundsituation die des Überflusses, nicht des Mangels. Wir haben enorme Spielräume, es zu lernen, wie es anders sein könnte. Es ist nicht so, dass uns das, wie beispielsweise noch zu Zeiten der russischen Revolution, derart wieder auf den Kopf zurückfällt, wenn wir versuchen, in einer extremen Mangelsituation gleich in eine neue Gesellschaft zu wechseln. Das ist enorm schwierig, wenn diese so lange wie damals Russland isoliert bleibt. Das ist eigentlich unmöglich. Hat ja da geschichtlich auch massiv zurückgestanden und vorgestanden muss. Aber da sind wir weit davon entfernt heute. Also das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar. Ich lasse das gleich nicht nach. Ich habe schon einiges gesagt zur Verquickung. Da kann ich eine Diskussion darauf zurückkommen. Vielleicht noch eine Geschichte, die verdeutlicht, dass diese Weiterentwicklung der Produktivität nicht abgeschlossen ist. Ich war da übrigens bis vor einigen Jahren tendenziell anderer Auffassung. Ich hatte die Einschätzung, dass die wesentlichen Rationalisierungsschübe eigentlich durch sind. Aber ich bin da wieder zu anderer Auffassung gelangt durch die neuesten Entwicklungen. Kann man gut nachvollziehen an diesen drei Sätzen. Für alle, die Englisch können, lesen Sie doch mal diese drei Sätze. Das wäre dann der Satz 3 hier. Das ist, ich weiß nicht, warum das da kommt. Das ist eigentlich falsch. Das sind diese drei Sätze. Einer der drei Sätze, ich bin dann gleich fertig, einer der drei Sätze ist von einem Menschen geschrieben, nur einer. Es ist politisch, es ist nicht völlig, ich sehe gerade, dass das überhaupt keinen Sinn macht, weil die Sätze sind völlig falsch dargestellt. Aber ich kann es sagen, das ist ein Satz aus einem Computerprogramm. Der wurde von einem Computer geschrieben. Der Satz dann über die Apple Company, das wäre dann ein Satz gewesen von einem Menschen, über die Gewinnmasche, die neueste Gewinn in der Apple-Gesellschaft. Und ein drittes Beispiel ist ein Gedicht, aber das wäre auch wieder von einem Computer gewesen. Die Folgerung ist die, das kann man heute auch untersuchen, die Menschen können heute nicht mehr unterscheiden, ob ein Artikel in einer Zeitung von einem Computer geschrieben wurde oder von einem Menschen. Das ist noch in den Anfängen dieses Robot Journalism, also Computerjournalismus, ist in bestimmten Feldern heute schon weit ausgereift. Das sind Berichterstattung über Betriebe, über Unternehmen, und das ist Berichterstattung über Sportereignisse. Da lässt sich da per Knopfdruck mit ein paar Daten eingeben, mit einem Knopf drücken und dann kommt ein Artikel raus.
Das heißt, überall die gleichen Artikel und die gleichen Bilder.
Ja. Nein, das kommt, das ist vielleicht sogar, wird das anders werden. Das hat zu tun mit dem enormen Druck auf die Journalistinnen und Journalisten heute, die ganz rasch ihre Artikel schreiben müssen. Das da ist dann die nächste Stufe, dass sehr viele dieser Kolleginnen und Kollegen degrationalisiert werden. Die brauchen es dann nicht mehr. Aber das hatten wir noch vor wenigen Jahren, hatte ich das für unmöglich gehalten. Muss ich zugeben, glaube ich. Dachte ich, das sei zu kompliziert. Also da kommt einiges auf uns zu. Zum Letzten möchte ich noch etwas sagen. Ja, vielleicht das noch. Wie dann Makroebene und Mikroebene aufeinander abgestimmt werden, da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Eben Fonds beispielsweise sind eine Möglichkeit. Investitionsfonds öffnen und dann demokratisch legitimiert verwalten. Eine andere Entwicklungsrichtung, über die wir noch überhaupt nicht wissen, wie weit man die geht, die wird ja ständig heute gesucht. In Zürich gab es da mal einen berühmten Autor, der hieß PM, P.M. Punkte, hat die Bolo Bolo skizziert. Vielleicht ist das Wissen, die Idee der Hörgeschwab wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ist es nach Berlin. Die Idee ist, ein Cluster zu schaffen von Wohneinheiten von etwa 400 Menschen,
die in bestimmten Bereichen, zum Beispiel landwirtschaftliche Versorgung oder alltägliche Gebrauchsgüter, Reparatur etc., in eine Art Netzwerk eingebunden sind mit Partnerfarmen, Partnerlandwirtschaftsbetrieben und so eine Mikroeinheit bilden, eine ökonomische Mikroeinheit, eine Lebensgestaltungsmikroeinheit. Da ist der Fantasie eigentlich im Grunde keine Grenzen gesetzt, wie Mikro und Makro und Meso eben miteinander verknüpft werden. Überhaupt, das ist dann noch etwas Zusätzliches, meine ich, dass in einer anderen Wirtschaft die Branchen, das, was ich heute als Branchen bezeichne, entscheidend sein werden. Die Leute werden nicht mehr so sehr in einem Unternehmen arbeiten, sondern sie werden in einer Branche tätig sein. Und über das, was in der Branche läuft, sich auch entwickeln können. Okay, ich sehe schon, dass die Diskussionsstoff ist.
Das ist genau das, was wir hier auch falsch
machen. Da kommen wir gleich zum letzten, das können wir dann gleich ausklären. Das ist für mich sehr wichtig. Ich glaube, dass wenn es gelingt, den Kapitalismus zu überwinden, dann wird sich das äußern, nicht dadurch, dass weniger geschnitten werden muss. Weil eine perverse Wirkung des Kapitalismus ist ja auch, dass er einen Hauptwiderspruch allen anderen Widersprüchen aufdrückt. Um es mal ein bisschen plakativ zu sagen. Es gibt eine zentrale Auseinandersetzung zwischen den sozialen Klassen. Und die verdeckt mindestens zu einem guten Teil die vielen anderen Auseinandersetzungen, die es auch gibt, zum Beispiel zwischen Männern und Frauen, zwischen verschiedenen Ländern, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedlichen Entwicklungsstand, eine Geschichte von Ausbeutung, auch kolonialer Art und so weiter. Und verschiedene Sektoren der Wirtschaft, also da gibt es ganz viele verdeckte mögliche Interessensgegensätze. Und wenn wir diesen Deckel der Interessensgegensätze loswerden, dann werden diese Subinteressensgegensätze sehr wichtig. Und wenn wir die nicht produktiv nutzen können, dann gibt es nur einen Weg, die zu unterdrücken. Und das, meine ich, ist eine der zentralen Forderungen, wo eben auch beispielsweise der DDR, dass das nicht fruchtbar sein kann. Also brauchen wir das Gegenteil, wir brauchen eine Konfliktkultur. Wir müssen in der Lage sein, Interessensgegensätze klar zu benennen und dann auszuhandeln, welches jetzt der gute Weg ist. Und da ist jetzt ein Glaubenssatz von mir, dass es in der Regel Win-Win-Lösungen gibt. Wenn man klug verhandelt und kluge Wege findet, findet man Lösungen, bei denen alle profitieren können. Das ist das Entscheidende. Wenn alle den Eindruck haben, ich komme weiter, dann ist der Entwicklungspfad offen. Die Leute in Afrika, das Problem der Leute in Afrika ist nicht, dass sie nicht von heute auf morgen dieselben Lebensstandards haben, wie wir hier in Deutschland und in der Schweiz. Das ist nicht ihr Problem. Die wissen nicht einmal, wie das gehen wird. Die haben gar keine Vorstellung. Für die sind wir irgendwie ein anderer Planet. Also das ist für sie eine unvorstellbare Welt. Für sie wäre etwas ganz anderes wichtig, nämlich dass sie in den nächsten paar Jahren mit einer gewissen Zuversicht daran gehen können, ihre Lebensumstände besser zu gestalten. Das wäre wichtig. Dass sie wissen, man arbeitet ernsthaft daran, dass ihr Kind, wenn es Malaria kriegt, die richtigen Medikamente bekommt, die nicht Verschnittmedikamente, die tödlich sind für die Kinder. Solche Dinge sind wichtiger. Und solche Lösungen, da bin ich überzeugt, die lassen sich einfach. Aber man muss eine Streitkultur etablieren, eine Kultur der Konfliktfähigkeit, nicht eine Kultur der Pseudokonflikt, also der Pseudohandlung. Ja, das stimmt. Ja, das bin ich also am Schluss. Ja.